Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Moin Julian Hübner und bei mir im Podcast starten wir immer mit einer Selbstvorstellung.
Moin, Charles. Zunächst einmal danke für die Einladung und eine Vorstellung zu mir. Da könnte ich jetzt weit ausholen und ganz viel erzählen. Nur so viel. Ich bin 42 Jahre alt, momentan bei Holstein Kiel Co-Trainer. Komme eigentlich aus dem Südwesten der Republik, nämlich aus der wunderschönen Pfalz. Hab zwei wundervolle Kinder und ja, ein Teil meiner Vergangenheit, auch so viel möchte ich erzählen, war ich Lehrer und auch Jugendtrainer.
Ja, sehr cool. Ich habe auch gesehen, du hast mal vielleicht eine etwas unerwartete Frage, aber du hast 6 Monate eine Weltreise gemacht. Und
Ja.
ja, ich finde es auch immer ganz spannend, weil man nimmt ja auch Dinge dann vielleicht kulturell einfach durch den Austausch mit Menschen mit, die einen auch ja bei der Trainerarbeit beeinflussen, ohne dass es dabei direkt um Fußball ging. Also fällt dir da was zu ein?
100%. Ich habe schon immer versucht, meine Leidenschaften oder meine Hobbys zum Beruf zu machen und hab Sport und Geografie studiert. Das waren schon immer so meine Themen, die mich von Kindesbeinen an interessiert haben. Und da gab es immer wieder Momente und der Fußball ist da perfekt dazu, wo man das kombinieren kann. Und wenn ich es nicht kombinieren konnte, dann habe ich mich auf das eine und das andere konzentriert und ein halbes Jahr durfte ich mit meiner Frau und meiner damaligen 1,5-jährigen Tochter ein halbes Jahr um die Welt reisen. War kurz vor Corona. Wir kamen quasi pünktlich zum Lockdown wieder in Deutschland an. Und ja, diese Zeit, die war bombastisch und versucht es auch weiterhin zu tun. Ja, viel zu reisen, viel von fremden Kulturen mitzunehmen. Und am liebsten natürlich auch durch den Fußball. Ja, ob's klar, Kiel ist jetzt kein anderes Land, aber als Süddeutscher ist Kiel vielleicht teilweise auch eine andere Kultur. Und auch das halbe Jahr in England hat mich da sehr geprägt und ist vielleicht noch mal ein bisschen spannender, wenn man genau diese beiden Leidenschaften, nämlich das fremde Kulturen, andere Länder, Menschen kennenlernen und die Leidenschaft Fußball verknüpfen kann.
Ja, sehr cool. Ich hatte auch schon eine Aufnahme mit Dr. Anselm Küchler und da ging es auch darum, da hat er das auch nochmal gesagt, es gibt ja nun mal mehr Co-Trainer als Cheftrainer und der Cheftrainer steht ja immer so ein bisschen mehr im Rampenlicht, aber dadurch, dass gerade im professionelleren Fußball der Cheftrainer ja auch den Luxus hat, dass ihm ja ein ordentlicher Staff zur Verfügung gestellt wird, stellt sich ja die Frage, ja, so nach der Rolle von Co-Trainern, wie da zum Beispiel eine gute Aufgabenverteilung aussehen kann, wie generell so eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist. Also, ja, wie siehst du da so deine persönliche Rolle als Co-Trainer und wie denkst du, können Co-Trainer allgemein ja so ein Staff dann bereichern, genau?
Ist eine unheimlich wichtige Frage. Die hatten wir auch gerade, glaube ich, vor zwei Modulen bei der Pro-Lizenz, wo es darum geht, wie man jeder persönlich seinen Staff zusammenstellt. Und natürlich kann man dann am besten seine eigenen Erfahrungen erzählen oder dann auch so ein bisschen reflektieren. Okay, welche Rolle habe ich persönlich in unserem Trainerteam und welche wünsche ich mir von meinen Co-Trainern? Dadurch, dass jetzt zumindest im Bundesliga, Zweitbundesliga Bereich, du häufig drei Co-Trainer mittlerweile hast, wenn man jetzt mal von den Athletiktrainern, Reha-Trainern und Torwarttrainern absieht, da die Fülle immer größer wird, gerade für den Cheftrainer immer spezieller, du hast immer mehr Experten für gewisse Bereiche, ist es natürlich sinnvoll, sich auch im Co-Trainerbereich da zu spezialisieren. Wobei das auch wieder vielleicht ein bisschen von Club zu Club abhängt. Ja, wie sind die Gegebenheiten da? Hat man zum Beispiel im Jugendbereich schon jemanden, der sich über den Übergang kümmert. Das war so ein bisschen meine Aufgabe oder das wollte ich auch beim HSV so mit in meine Rolle einnehmen, weil ich da vom KSC aus der Jugend kam und mich da auch unheimlich wohlgefühlt habe. Das ist hier bei Holstein ein bisschen anders. Da ist ein Co-Trainer schon da, der sich um die Verbindung zur Jugend kümmert. Das ist gar nicht mehr so mein Hauptaugenmerk. Zweite Frage oder zweiter Co-Trainer, den man immer im Trainerteam besitzen sollte in dem Bereich, ist auf jeden Fall jemand für die Analyse. Die hatten wir zum Beispiel beim HSV, war das Merlin Vollzin damals, der die Co-Trainerrolle plus Analyse übernommen hatte. Jetzt in unserem neuen Team haben wir mit Michi Wimmer jemanden, der da auch unheimlich viele Erfahrungen hat. In England hatten wir da jemanden, der vom Club eher so die Analyse-Themen übernommen hatte. Das war gar nicht speziell ein Co-Trainer, sondern eher jemand, der ja Analyse als Hauptaufgabe hatte und der so ein bisschen reingerutscht ist bei uns ins Team. Und dann kommt so der dritte Punkt, dritte und vierte Punkt, da definiere ich so meine Arbeit, meine tägliche Arbeit mit. Zum einen das Strukturelle. Ja, alles, was in Sachen Trainingsplanung oder auch Planung außenrum geht. Das versuche ich von Tim wegzuhalten. Das ist auch einer meiner Stärken. Als vielleicht auch als ehemaliger Beamter bin ich da relativ strukturiert. Und so was mir am meisten Spaß macht und wo ich auch ja meine große Leidenschaft drin sehe, ist die tägliche Arbeit auf dem Platz. Und da bin ich schon derjenige, der ja vielleicht die Hauptaufgabe hat. Klar, teilen wir uns viele Dinge. Nur so von der Planung her, von der Umsetzung, Anleitung, ist das momentan meine größte Aufgabe und macht mir unheimlich viel Spaß.
Ja, sehr cool. Spannend finde ich auch nochmal, ja, wie das dann in so einem Staff deiner Meinung nach aussehen sollte, weil man hat ja als Trainer, also so ist zumindest meine Erfahrung, dass man als Trainer ziemlich idealistisch ist und man auch dann doch, gerade wahrscheinlich, wenn man es schon relativ weit gebracht hat, auch recht konkrete Vorstellungen hat, weil in der Regel hast du dann ja auch schon ein paar Jahre als Trainer hinter dir. Und dann ist das ja eigentlich auch total wertvoll für den Trainer, wenn er einen Staff um sich herum hat, der einen auch kritisch hinterfragt. Also wie siehst du so dieses gegenseitig kritische Hinterfragen? Weil, keine Ahnung, wird auch immer gerne, ja weiß ich nicht, als ein bisschen deutsch angesehen, dass man das nicht so gerne mag, wenn man hinterfragt wird und dass Kritik auch ja manchmal vielleicht nicht so gerne gesehen ist, aber an sich ist es ja sehr wertvoll, wenn man sich gegenseitig hinterfragen kann. Also, wie siehst du diese Rolle?
Hast du hundertprozentig recht. Also wer sich nicht kritisch hinterfragen kann oder nicht die Hilfe von außen bekommt, der wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo er sagt, okay, ich kann mich jetzt nicht weiterentwickeln. Ist im Profifußball dahingehend ein Problem, dass natürlich aus der Cheftrainerposition du viele Menschen um dich rum hast im täglichen Job, die dir ja schön nach dem Mund reden. Ist einfach so. Du bist in dem Moment, wo du Cheftrainer bist, mit der wichtigsten Person im Verein. Wenn du was sagst, dann wird es relativ schnell gemacht. Da ist es schwierig, täglich eine kritische oder eine ehrliche Antwort aufzubekommen. Umso wichtiger ist natürlich, sich mit Menschen zu umgeben, auf die man sich verlassen kann, die auf der einen Seite 100% loyal sind, aber zu dieser Loyalität bedeutet natürlich auch ehrlich sind. Und das ist jetzt in unserem Fall überhaupt kein Problem, dadurch, dass ich Tim Walter schon seit 2014 kenne. Da haben wir die U19 beim KSC zusammen gemacht und wir quasi nicht immer gleichzeitig gewachsen sind, aber beide ja unsere Schritte gemacht haben, unsere Wege gegangen sind und uns dann auf einem gewissen Level wieder getroffen haben. Und wir uns quasi nicht schon im Profibereich kennengelernt haben, weil ist einfach ein bisschen schwieriger. Also wir sind befreundet schon lange und eben ist es unheimlich wichtig, dass ich ihm auch er dagegen halte, weil er eine sehr starke Persönlichkeit ist und viele dann vielleicht einen Schritt zurück machen. Und ich aber weiß, okay, er braucht das, auch wenn ich wieder Worte gebe. Das ist unsere Beziehung, das ist unsere Freundschaft. Ja, das gehört dazu. Und im Umkehrschluss wünsche ich mir das auch, so jemanden zu haben. Und ich habe da, wenn es mal so weit kommen sollte, auch jemand, wo ich weiß, dass es so wäre, auf den man sich verlassen kann und der einem auch in jedem Moment eine kritische Frage stellt, auch wenn es nicht unbedingt seine Meinung ist. Das ist, glaube ich, so die Kunst. Nämlich auch andere Argumente zu sammeln, obwohl die vielleicht gar nicht jetzt die eigene sind, aber trotzdem sich als Co-Trainer schon die Aufgabe, über den Tellerrand hinauszusehen und Positionen einzunehmen, die einfach den Cheftrainer dann auch zum Reflektieren anregt. Das ist so für mich der perfekte, ja, vielleicht auch die perfekte Rolle.
Wenn wir jetzt mal in den Amateurbereich reingehen, was die Zusammenarbeit betrifft, dann ja, sind Dinge da ja mit Sicherheit auch, also es gibt sicherlich viele Ähnlichkeiten auch zum Profifußball, aber eben ja auch Unterschiede. Also wie siehst du da, also wo siehst du vielleicht Unterschiede zwischen Profifußball und Amateurbereich und was wären so deine Tipps für eine Zusammenarbeit innerhalb eines Trainerteams, so im ja, Amateurbereich, also Jugendbereich und vielleicht auch Herren auf Amateurlevel, ja.
Es sind auf jeden Fall mehr Gemeinsamkeiten als große Unterschiede, weil am Ende des Tages, egal ob Job, Nebenberuf oder einfach nur Hobby, sind wir im Fußball tätig und wir alle lieben den Fußball. Und diese Zeit im Fußball ist ja die schönste Zeit für mich, gefühlt den ganzen Tag, für einen anderen halben Tag und für jemand anderes vielleicht nur 2 Stunden. Und diese Zeit mit Menschen zu genießen, die man auch mag, mit denen man ja, diese Leidenschaft teilt, mit denen man zusammen Spaß hat, ist ja unheimlich wichtig. Also ich würde mich nie oder würde versuchen, mir die Menschen zu suchen oder Menschen mit Menschen arbeiten zu wollen, die ich einfach auch so persönlich mag, mit denen ich einfach diese Leidenschaft teilen kann. Und das ist völlig egal, ob es jetzt im Profifußball ist oder in der Jugend oder im Amateurbereich. Verlässlichkeit ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielleicht sogar im Amateurbereich noch schwieriger oder heutzutage schwieriger zu finden ist, jemand, auf den man sich 100% verlassen kann, der einspringen kann bei allen Themen, die man außenrum hat, ob es Familie, Job oder andere, ja, vielleicht auch andere Hobbys, die man noch so hat, dass man das hinbekommt. Loyalität, ja, das sind so Begrifflichkeiten. Wenn man zusammenarbeitet, dann soll immer eine gewisse Loyalität da sein. Ich glaube, die Fachkenntnisse, je höher du kommst, klar, desto mehr Fachkenntnisse, Fachexpertise solltest du haben. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, wenn jemand mit Herz und Leidenschaft dabei ist und Spaß an der Sache hat, ist es immer wichtig. Ja, und ich freue mich jeden Tag ins Büro zu gehen. Und so war es früher beim KSC in der Akademie. Ich habe jeden Tag, keine Ahnung, ich war so gut gelaunt, wenn ich ins Büro gekommen bin. Ich glaube, wer das schafft oder wer solche Kollegen um sich hat, den man jeden Tag anmerkt, okay, das ist das Richtige, das macht Spaß, mit dem habe ich Bock, zusammen zu spielen, zu arbeiten, zu trainieren, dann kommt der Rest von ganz alleine.
Wenn du Fachexpertise nennst, dann muss ich auch an ein Gespräch denken, was ich auch mal mit einem Profi-Co-Trainer hatte. Und da meinte ich dann auch so, ja, dass ich mir vorstellen kann, wenn man dann mit Profispielern arbeitet, die werden ja auch gewisse Ansprüche an ihren Trainer haben. Und da muss man schon ja fachlich gut was auf dem Kasten haben, meinte ich so. Und dann meinte er tatsächlich, dass ich das vielleicht auch ein bisschen. Also natürlich sollte man nicht keine Ahnung haben, aber vielleicht ein bisschen zu hoch hänge, weil er meinte, im Grunde sind das auch noch alles irgendwie Jungs, die gesehen werden wollen, und hat vielmehr so den Schwerpunkt ja darauf gelegt, auf dieses Menschliche, die Spieler zu sehen. Und wenn man dann vielleicht nochmal, wenn er schon sagt, das ist bei Profispielern sehr wichtig, dann an den Nachwuchsbereich denkt, wenn man da tätig ist, dann wird das ja vielleicht noch mal entscheidender sein. Also ja, wie siehst du so dieses zwischenmenschliche Spieler sehen? Ja, und wie gehst du da in deiner Arbeit daran, weil sich ja auch oft Interessen unterscheiden. Also das, was ich tue, kann für einen Teil der Spieler vielleicht ja in deren Sinne sein und für andere nicht. Und dann fühlt sich vielleicht ein Teil gesehen, der andere wiederum nicht. Genau.
Große Aufgabe, muss jeder persönlich vielleicht auch mit seinem Charakter unterschiedlich ja, ausfüllen. Du hast vielleicht, wie ich vorhin schon genannt habe, wenn du eher derjenige bist, der sich durch Analyse und eine gewisse Fachlichkeit definiert, dann klar, dann versucht man mit dieser Fachlichkeit zu punkten und sich den Respekt zu verschaffen. Primär ist schon meine Einstellung und jetzt habe ich mehrmals erwähnt, dass ich Lehrer bin und ich komme aus der Pädagogik, steht der Mensch per se im Vordergrund. Und klar, die Leute oder die Spieler, die hier in der Mannschaften oder in den Kader sind, die haben alle eine gewisse Qualität, sonst wären sie nicht hier. Und auch alle, die im Trainerteam oder in Trainerteams im Staff arbeiten, haben eine gewisse Qualität, sonst wären sie nicht da. was dich das unterscheidet und von Mannschaft zu Mannschaft, von Staff zu Staff unterschiedlich ist. Das brauche ich jetzt nicht hervorheben. Per se, wenn du den Jungs oder dann auch den Mädels so gegenübertrittst, wie du bist, eine gewisse Empathie hast, vielleicht auch einen gewissen Humor, und das kann manchmal ein bisschen übertriebener sein. Es geht darum, dass du nicht eine Rolle spielst. Aber Jungs haben gerade, je erwachsener sie werden, je älter sie sind, auch schon ein gutes Gefühl, wer der ihnen gegenübersteht. Und die meisten haben ja auch den einen oder anderen Trainer schon gehabt und haben gewisse Erfahrungswerte. Ich glaube schon, dass das Menschliche und das Zuhören und sich auch Zeit nehmen außerhalb des Fußballs über gewisse Dinge sprechen. Ich habe mal beim HSV auch wie so ein, ja, ich habe auch so ein typischer Lehrerplaner habe ich noch übrig, wo ich früher die Noten und die Schüler eingetragen habe. Und da habe ich mir so die Mühe gemacht und habe die Spieler eingetragen und habe geguckt, dass ich alle 14 Tage, alle 3 Wochen mal mit jedem aus dem Kader auch ein Gespräch hatte, was nicht um Fußball geht. Ob das jetzt so auf dem Weg zum Trainingsplatz ist oder danach oder im Gym oder auf einer Auswärtsfahrt, das war mir egal. Ich wollte mal gucken, ob ich das schaffe oder ob ich da jemanden vergesse. Und das ist schon eine große Aufgabe. Da braucht man schon auch ein Trainerteam. Ich weiß, der Cheftrainer jetzt bei uns, Tim, der hat dann seine 5, 6 Jungs, mit denen er sowieso quatscht. Und da bleiben vielleicht so ein paar hinten dran. Und dann sehe ich schon auch meine Rolle als Co-Trainer. Okay, ob es jetzt die Jungen sind oder vielleicht die Nummer 16, 17, 18, auch ihnen eine gewisse Wertschätzung zu geben und ihnen zuzuhören. Weil das hat jeder verdient in einer Mannschaft. Und ich finde, das muss im Profibereich, wo man sich tagtäglich so viele Stunden sieht, muss es auch gegeben sein. Das sage ich aber jetzt als ehemaliger oder als Pädagoge, ja, das ist mir halt unheimlich, unheimlich wichtig, da jeden mitzunehmen. Das klappt nicht immer und ja, der eine braucht es vielleicht auch ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Aber es gehört meiner Meinung nach zum Job eines Trainers, egal ob Chef oder Co-Trainer dazu, ja, auf alle einen Blick zu werfen.
Ja, weil du das jetzt genannt hast, dass man ja auch einen Spielerkreis hat, mit dem man sowieso sich viel austauscht. Das kennt, glaube ich, jeder als Trainer. Und da hat Sebastian Mundrutz, heißt der, hatte ich auch mal zu Gast, ganz guten Tipp gehabt, fand ich. Der meinte, man soll mal aus dem Kopf einfach seinen Kader so runterschreiben und die Namen, die man dann am Ende aufschreibt, mit denen spricht man jetzt mal als nächstes. Das fand ich eigentlich ja, einen ganz interessanten Gedanke, das einfach mal so zu machen, ja.
Ja, ist auch eine gute Strategie. Ist ja wichtig, dass man dieses Thema im Kopf hat. Und wenn man dieses Thema schon im Kopf hat, dann ist man meistens auch schon jemanden oder jemand, der sich genau über diese Dinge Gedanken macht. Ja, und dass du als Cheftrainer das nicht immer ausfüllen kannst, weil viele an dir reisen, auch das ist mittlerweile klar im Profifußball. Und ich glaube, ja, die Menschen, die sich genau über solche Sachen Gedanken machen, sind wahrscheinlich diejenigen, die auf die meisten im Blick haben.
Jetzt möchte ich natürlich gerne noch ein bisschen detaillierter über Nachwuchsausbildung sprechen. Du hast ja schon deine Zeit beim KSC genannt, und da ja mit Sicherheit viel Erfahrung gesammelt, und ja auch so eine Entwicklung, ja, wahrgenommen. Ich meine, du warst jetzt von 2014 bis 2019, glaube ich, bei Karlsruhe. So, das allein ist ja schon eine Zeit und seitdem sind ja auch noch mal ein paar Jahre vergangen und da hast du ja dann auch was mitbekommen, wie sich die Nachwuchsarbeit so entwickelt. Also siehst du da irgendwie eine Tendenz, die du jetzt besonders gut findest und vielleicht auch was, wo du sagst, ja, das siehst du eher kritisch?
Das Interessante ist natürlich, dass ich das aus unterschiedlichen Perspektiven jetzt erleben durfte. Zum einen durfte ich mit ausbilden für oben und habe jetzt einen Blick von oben, was wir, ja, was wir so an Skills, an Fertigkeiten oder Fähigkeiten brauchen. Natürlich hat sich jetzt die Zeit auch wieder gedreht, ja, in den letzten 10 Jahren und Fußball, speziell Jugendfußball oder die Arbeit mit Jugendlichen ist immer ein Prozess. Weil viele äußerliche Faktoren, ob es jetzt kulturelle ist, sich einfach verändern und man als Fußballer oder als Fußballtrainer oder als Beteiligter im Fußball dann auch so ein bisschen am Zeitgeist, an der Jugendkultur orientieren muss und immer mitgehen sollte und nicht darauf beharren, was man vor 10 Jahren gemacht hat, ist immer noch das Richtige. Da sehe ich schon gewisse Entwicklungen auch beim DFB, wo wieder das Spielen in kleineren Zahlen ja, mehr in den Vordergrund gestellt wird, absolut der richtige Weg. Wir sind jetzt ein Trainerteam, was ja fast ja, was täglich und auch mehrmals in der Trainingseinheit mit Rondos spielt. Und das haben wir vor 11, 12 Jahren schon gemacht und machen das jetzt immer noch. Da steht quasi nicht das Positionsspezifische im Vordergrund, sondern wir arbeiten viel mit Prinzipien. Auch das machen mittlerweile viele Trainer. Aber wir sagen, durch unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, kommst du in Räume, die vielleicht bei anderen Vereinen ein Links- oder Rechtsverteidiger oder ein Innenverteidiger nicht kommen. Ja, weil wir durch Spielen gehen, durch Rotation auf einmal der Linksverteidiger am rechten Flügel auftaucht. Das heißt, da brauchen wir gewisse Spieler, die zumeist diese Spielfreude haben, diesen Mut auch, ja, sich in der Spieleröffnung da durchzusetzen nach unseren Prinzipien. Aber auch Jungs, die Defensivqualitäten haben, aber es hat ja keiner mit 5, 6 Jahren vom Bolzplatz angefangen und sagt, ich will nur verteidigen. Also wir erwecken quasi wieder diese Urinstinkte eines jeden Fußballers, vor allem im Defensivbereich, hey, du darfst auch bei uns Offensivfußball spielen. Und ja, klar, es wird auf der einen Seite, wird viel auch danach, jetzt auch noch hinsichtlich jetzt WM, wir brauchen dann wieder mehr Spezialisten, müssen da vielleicht konkreter ausbilden. Ja, auch das ist ab einem gewissen Alter, finde ich das wichtig, dass wir unsere Spezialisten ausbilden, vor allem nach dem, was sie wirklich am besten können. Ich habe da in der Jugend häufig vom Signature Move gesprochen. Jeder Spieler in einem NLZ in einem gewissen Bereich sollte herausgearbeitet haben, was ihnen wirklich die größte Chance öffnet, um weiterzukommen. Und an dem sollte man sich orientieren, ohne die Universalausbildung zu vergessen. Nur wenn ich jetzt so einen Blick drauf werfe, was fehlt uns am meisten oder speziell bei unserem Fußball, was suchen wir immer wieder auf dem Transfermarkt, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern? Wir suchen Jungs, die mit Verantwortung klarkommen können. Eine Holding Six. Wer kann heute noch alleine auf der Sechs spielen? Wir spielen ganz häufig mit Doppel-Sechs. Ja, deswegen früh mit Verantwortung oder Verantwortung ausbilden. Wir wollen mit 4 hinten spielen, ja, mit 2 Innenverteidigern und 2 Außenverteidigern. Das heißt, wir wollen aber auch gegen den Ball nicht in Überzahl, nicht plus 1 verteidigen, sondern das kann man auf der letzten Reihe auch im 1-1 verteidigen. Viele spielen dann mit Dreierkette und sagen, sie wollen plus 1 haben. Auch da geht es wieder um Mut und Verantwortung. Ähnlich ist es mit einem Wingback, der ja angreifen kann und verteidigen, aber beides nicht so 100%. Als AV geht es schon auch darum, ja auch verteidigen zu können und da konkret auszubilden. Das ist meine Verantwortung als Verteidiger. Also uns geht es darum, ja, wir haben die gewissen Positionen und die werden auch sich weiterentwickeln. Nur Thema Verantwortung, das früh anzupacken, auch in der Jugend anzupacken und zu sagen, okay, das ist dein Job und nicht nur Achter auszubilden, die Box to Box alle spielen wollen, alle Doppel-Sechs spielen wollen. Aber weder das eine noch das andere überragend machen, dann wird es schwierig am Ende auf dem Markt, weil dann haben wir viele von denen.
Wenn wir jetzt in die, ja mal in die NLZs schauen, also dann ist oft so eine Kritik, die genannt wird, ja, denen wird zu viel abgenommen. Gleichzeitig sagt man aber ja auch, ja, Nachwuchsspieler sollen irgendwie noch ihre Jugend genießen können, so, und die haben ja auch da, also da lastet ja schon viel auf denen, also die machen ja schon auch eine ganze Menge. Von daher, ja, kann man, glaube ich, in beide Richtungen argumentieren, wie. Ja, siehst du da den Ist-Zustand, wenn es darum geht, diese Verantwortung und den Mut auszubilden?
Ich bin da schon noch vielleicht ein bisschen oldschool. Ich sage schon, wer im Profisport Fuß fassen will, der muss gewisse Dinge leisten, über eine gewisse Schmerzgrenzen überwinden, auch auf Dinge verzichten. Das gehört einfach dazu. Man kann halt nicht, ja, sich immer mit Freunden treffen und alles andere mitnehmen und Fußballprofi werden. Also das passiert in den seltensten Fällen. Man muss auf Dinge verzichten und da gehört. Das hat uns oder hat mir damals sehr gut gefallen. Wir hatten dann auch Jungs wie zum Beispiel Nico Schlotterbeck, der aus dem Raum Stuttgart zu uns gekommen ist und der mindestens, ich glaube, 2 bis 3 Stunden hat er gebraucht, one way. Und das musst du halt wollen. Und er hatte jetzt, auch wenn der Papa sehr engagiert war und die Mama, aber der musste auch im Zug fahren. Und das sind so Themen, die muss man überwinden, wenn man was wirklich möchte. Ansonsten wird es dann immer schwierig, weil Hürden kommen immer wieder. Und je früher mit diesen Hürden klarkommt, und da gehört natürlich auch Schule mit dazu, und als ehemaliger Lehrer sage ich, Schulausbildung ist super wichtig, und wenn man das möchte, dann kriegt man das beides auch irgendwie gestemmt. Bin es per se kein Freund, ja, den 13-Jährigen schon zum Physiotherapeuten im Club zu schicken und zu sagen, ah, guck mal, ich bin hier ein bisschen verhärtet, oder da bin ich per se kein Freund davon, obwohl es auch da seine Daseinsberechtigung hat mittlerweile. Aber wenn man da zu früh Dinge zeigt, dann ist vielleicht auch der letzte Wille nicht mehr so groß. Beim HSV hatten wir so ein Thema, hatten eine super Jugendarbeit beim HSV, als ich zum ersten Mal die Kabine, auch das NLZ gesehen habe. Habe ich gedacht, wow, das ist ja fast schöner als bei uns bei den Profis drüber. Und klar ist das Stadion nebendran und die Jugendspieler sehen, okay, in diesem Kessel da, in dem Volksparkstadion, da will ich spielen. Nur das Außenrum, ob es die Kleidung ist, ob es die Facilities sind, ob es vielleicht auch die Fahrten im Bus sind, die waren schon sehr, sehr professionell, auch in niedrigen Jahrgängen. Weiß ich nicht, ob da die letzte Lust geweckt wird oder alles gepackt wird vom Verein zu sagen, hey, wenn ihr da drüben seid, dann kriegt ihr das und das, weil ihr schon so viel habt. Und das war beim KSC, das ist natürlich leichter gesagt, wenn der Verein nicht so groß ist und nicht so viel Geld hat, zu sagen, okay, wir sind hier in der Jugend. Ja, da fahren wir mit unseren Minibussen und ihr schlaft irgendwo in der Jugendherberge zu sechst auf dem Zimmer, um am nächsten Tag bei dem und dem Turnier teilzunehmen. Da hat sich was geändert, ja, aber ich bin dann noch ein bisschen altmodischer und habe einfach so gute Erinnerungen aus der Zeit, dass ich sage, ja, NLZs sind schon sehr, sehr professionell geworden und auch der Verdienst, was der ein oder andere Junge oder auch ein oder andere Mädchen bei gewissen Vereinen bekommt, ist sicher nicht zu hoch.
Ja, vielleicht, also das hat ja auch so eine Signalwirkung, wie du ja auch schon angeschnitten hast. Also wenn ich als Spieler schon merke, okay, ich kriege jetzt schon sehr früh die Dinge, dass ich dann einfach auch vielleicht das Gefühl habe, ich habe es schon geschafft, obwohl ich ja noch, selbst wenn ich in der U19 bin, ja noch, also ewig weit davon weg bin, Profi zu sein. Und ja, von daher finde ich den Ansatz gut, dass man die das auch. Ja, also denen das vermittelt, wo die gerade stehen und wo sie noch hinwollen, ja.
Nur das gehört natürlich auch immer mit Erziehung zusammen. Aus welchem Elternhaus kommt man? Welche Rolle spielt dann vielleicht auch das Finanzielle? Auch das ist ja ein Motiv, was bei dem einen größer ist als beim anderen. Du hast mittlerweile, klar, wird immer bei noch jüngeren Spielern geguckt. Wenn man vergleicht, wie das Einstiegsalter im Bundesliga-Bereich war vor 20 Jahren, das heute ist, da hat sich einfach unheimlich viel getan, weil die Jugendlichen auch viel weiter sind, weil die körperlich, physisch natürlich auch weiter sind. Auch wenn du mal siehst, was die Beraterszene oder auch Sportartikelhersteller von Jugendspielern geben, das bewegt ja alles was. Und ich möchte es ja gar nicht schlecht heißen, das ist einfach der Fußball und hat sich dahingehend entwickelt. Nur in gewissen Dingen sollte man vielleicht auch ein bisschen entgegensteuern. Es gibt gewisse Vereine, da hat man ja in der Jugend schon für jede Jugend einen Kaderplaner, der sich um ja, vielleicht auch pädagogische Gespräche kümmert und der Trainer kümmert sich nur noch um das Training. Das klingt vielleicht professionell. Ich bin damit groß geworden, dass ich als Jugendtrainer alles gewusst habe über meine Spieler. Ja, von den Schulleistungen, ob sie Stress mit Mama und Papa haben oder Ärger mit der Freundin oder sonst irgendwas passiert ist, dadurch, dass wir arbeiten Menschen zusammen, ob es im Profibereich ist oder im Kinder-Jugendbereich ist, und der sollte im Vordergrund stehen, wie ich vorhin gesagt habe. Und dann sollte man auch gewisse Dinge wissen über den anderen.
Ja, total. Wenn du jetzt sagst, der Mensch steht im Vordergrund, also was ja auch immer noch mal so ein Thema ist im NLZ gerade, also das Ziel ist ja recht klar, man will irgendwie möglichst viele Spieler ausbilden, die es ja in den Profibereich schaffen. Gleichzeitig weiß man aber ja auch rein statistisch, dass das eher die wenigsten schaffen werden. Von daher muss man ja auch irgendwie gucken, ja, wie kann das trotzdem eine gewinnbringende Zeit für die sein, die es am Ende nicht schaffen, weil das ist ja immer noch die Mehrheit. Also wie siehst du, ja, wie siehst du dieses Thema, wie man das, wenn wir zum Beispiel über Verzicht sprechen, ne, du hast natürlich vollkommen recht, also wenn ich nicht verzichte, dann wird der Weg in den Profifußball schwer und gleichzeitig will ich ja auch irgendwie Rahmenbedingungen schaffen, dass jemand, der dann am Ende kein Profi ist, auf die Zeit trotzdem positiv zurückblicken kann, ja.
Zu allen ist, glaube ich, unheimlich wichtig, den Jungs und Mädels gegenüber ehrlich aufzutreten, keine falschen Hoffnungen zu wecken, Das kriegen sie von der anderen Seite schon genug. Ja, vielleicht gesagt, vielleicht auch von Mama und Papa, die große Erwartungen haben. Da ist es schwierig, Träume am Leben zu halten, wenn, ja, wenn sie nicht realistisch sind. Klar sollte jeder träumen und sollte jeder seine Ziele haben, 100%. Und wenn dann irgendwie ein Prozent übrig bleibt, dann ist das immer noch Ansporn genug, weil, wie du gesagt hast, es schaffen nicht viele. Zum anderen, ist es trotzdem wichtig, ehrlich zu sein. Ich habe so oft Gespräche dann auch mit Eltern oder Beratern, die Spieler anpreisen. Da geht es darum, was der alles kann. Und dann denkst du immer wieder, wow, der kann ja alles schon. Er ist 15, 16 Jahre und kann schon alles. Und das wird häufig auch den Spielern vermittelt. Ja, Talent musst du haben. Nur ist es auch klar, dass du weißt, was du nicht kannst, woran du arbeiten musst und was vielleicht dann auch das Hindernis ist am Ende des Tages. Als Jugendtrainer sehe ich schon gerade im NLZ den Auftrag, zum einen das Professionelle, was sich im Endeffekt auch, wofür du Geld bekommst, nämlich klar, der Verein profitiert davon, wenn Jugendspieler ja, entweder weiterverkauft werden oder ja, mit dem eigenen Stadion laufen. Darum geht es, wirklich die Top-Talente auszubilden, die zu fördern, die erstmal zu entdecken und auch den Rest der Mannschaft, und es klingt dann vielleicht auch wieder sehr kühl und professionell, ja so in Form zu bringen, dass die wenigen es dann auch schaffen. Weil da gehört immer ein Team dazu, das schafft nie jemand alleine. Die andere Aufgabe sehe ich 100% darin, dass alle im Kader, wenn sie dein Jahrgang verlassen oder ja, vielleicht auch die Jugend verlassen, weiterhin Bock haben, Fußball zu spielen. Darum geht es am Ende des Tages. Ich glaube, ich habe jetzt auch keine Daten zu haben. Ich habe es irgendwann, glaube ich, gelesen, dass die Zahl derjenigen, die dann wirklich ganz aufhören, leider immer weiter steigt, weil, keine Ahnung, die Frustration so groß ist oder weil der Traum geplatzt ist. Und das ist für mich unerklärlich. Also aus der Jugend rauszugehen, die ganze Jugend dem Fußball zu unterzuordnen und dann von jetzt auf nachher zu sagen, ich möchte keinen Fußball mehr spielen, kann ich mir fast nicht vorstellen, beziehungsweise glaube ich, dass dann was schiefgelaufen ist. Das heißt, ja, die Jungs und Mädels motivieren, weiterhin Fußball zu spielen, weil darum geht es auch in unserem Amateurverein. Wir wollen weiter die Vereine haben und wollen nicht, dass wir irgendwann in ein paar Jahren in kleinen Dörfern gar keine Fußballer mehr haben, gar keine Fußballvereine mehr haben. Und ja, auf der anderen Seite natürlich, das Profigeschäft lebt davon, dass die Besten weiterkommen und dazu braucht man auch eine Mannschaft außenrum, die funktioniert. Und das sind so die zwei Aufgaben, glaube ich, die man gerade im NLZ verbinden muss.
Ja, und ich glaube, was sowieso auch mit einhergeht, ist, selbst wenn man es dann nicht schafft, dass man ja auch trotzdem anderweitig beruflich davon profitieren kann, wenn man so eine NLZ-Zeit hinter sich hat. Also ja, Resilienz auf Dinge verzichten können. Das sind ja Dinge, die man im Leistungssport lernt. Und Umgang mit Druck, ganz viele verschiedene Themen. Von daher auch. Und ja, dementsprechend denke ich, kann einem das auch generell, wenn man sich selbstständig machen will, ist ja auch sehr viel Druck. Oder auch im Angestelltenverhältnis kann man da, denke ich, auf jeden Fall von profitieren. Ja.
Ich durfte eine Zeit lang durfte ich Berufsberatung machen, auch in der Schule. Und da habe ich mit einigen Ausbildern und auch leitenden Angestellten von größten Firmen gesprochen. Und viele haben echt drauf geguckt, auf den Lebenslauf. Und so ein Lebenslauf, ja, hat sich auch da, haben sich die Schwerpunkte verschoben. Und trotzdem viel drauf geguckt, wer denn Mannschaftssport betrieben hat und wie lange. Weil es einfach ein wichtiger Aspekt ist, auch in der weiteren Teamarbeit, in Unternehmen, in Gruppen. Ja, Gewinn bringt, zusammenzuarbeiten und die Skills, die man dann, wie du schon gesagt hattest, im Jugendbereich dann gelernt hat, auch Frustration, Resilienz 100%, damit klarzukommen, gewisse Dinge zu überwinden, mit in den Berufsalltag zu nehmen. Also auch da einfach ein wichtiger Aspekt, was man dann auch als Trainer sich bewusst sein sollte, welche verantwortungsvolle Aufgabe man hat.
Ja, du hast ja jetzt den Teamgedanke angesprochen und das finde ich ist ein spannendes Thema, gerade so im NLZ-Kontext, weil irgendwo hast du da ja ein System, was vielleicht auch ein bisschen ja dem widerspricht, weil du ja, ich meine, die Logik im NLZ ist ja irgendwo den Sprung in den nächsten Jahrgang zu schaffen und dann konkurrierst du auch mit den anderen. Und deshalb, ja, ist das natürlich, ja, was immer wieder genannt wird. Ist man da wirklich ein Team oder ist es irgendwo auch ein Gegeneinander? Also wie siehst du da so die Tendenz im NLZ-Kontext? Ja.
Ich finde, es unterscheidet ja nicht vom Profikader per se. Also da hast du meistens noch einen größeren Kader. Konkurrenz belebt das Geschäft und uns ist auch wichtig, du brauchst auch den Konkurrenten, um wirklich an deine maximale Leistungsfähigkeit zu kommen, weil wir Menschen von Hause aus schon einfach ein paar Prozent weniger machen, wenn wir wissen, wir sind sicher in der Position. Und ich glaube, dieses aus der Komfortzone immer rauszukommen, da braucht man, das muss man lernen, wenn man das nicht intrinsisch schafft und das schaffst du durch Konkurrenz. Das ist also was Positives, auch das muss man vermitteln, dass die Konkurrenz auch immer größer wird, weil der Flaschenhals halt auch immer schmaler ist, je höher man kommt. Deswegen würde ich das gar nicht negativ definieren als Trainer. Also ich sage, je größer die Konkurrenz und je besser derjenige ist, der auf deiner Position spielt, desto besser kannst du werden. Je höher die Latte dann auch liegt, desto mehr Anlauf musst du nehmen, um drüber zu springen. Desto mehr musst du lernen, desto mehr musst du dich anstrengen. Also ich sehe das was absolut Positives. Und wenn ich das mit gestandenen Bundesligaspielern auch über dieses Thema habe, dann sagen die, ja, ich brauche diesen Tritt in den Hintern, ich brauche diese Konkurrenz. Klar, im ersten Moment zuckt jeder, wenn jemand Neues verpflichtet wird für diese gleiche Position, die ich innehabe. Nur am Ende des Tages ist das Leistungssport, ist das Profisport, ja, sich gegen Konkurrenten durchzusetzen.
Ja, also du hast ja natürlich, das Thema hast du ja auch dann im Herrenbereich, im Profifußball, da konkurrierst du ja auch mit anderen Spielern auf deiner Position. Was ich meine ist, also zumindest nehme ich es schon irgendwo als einen Unterschied wahr, ob ich jetzt darum konkurriere, wer schafft jetzt den Schritt in die nächste Jahrgangsstufe, oder um Spielzeit, also so dieses Hauptziel, was verfolgt wird, ist ja in der Jugend noch irgendwo ein anderes. Da geht es ja viel um den Einzelnen und seine Karriereentwicklung. Und im Profibereich muss man dann für das kollektive Ziel ja sich zum Beispiel auch unterordnen können. Und im Nachwuchsbereich, wenn ich anstatt dem anderen den Sprung schaffen will, dann ist ja die Logik, würde ich jetzt erstmal intuitiv sagen, nicht, ich will mich dem Team irgendwie unterordnen, sondern ich will mich in den Vordergrund spielen, auch wenn ich das vielleicht als Profi auch will. Aber das ist ja auch was, woran eine Mannschaft dann scheitern kann, wenn, ja, wenn sich ein Spieler eben auch nicht mal eine Zeit lang unterordnen kann, ja.
Ja, aber auch da ist es so, je erfolgreicher das Team, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mein Weg weitergeht. Weil von einer erfolgreichen Mannschaft übernimmt man vielleicht, ja, zwei, drei mehr in die nächste Jahrgangsstufe als von einer nicht so erfolgreichen Mannschaft. Ich tue mir immer schwer, mit Dingen negativ zu definieren, weil das dann noch mehr Ängste schürt und den Druck noch höher setzt, als wenn man das ja als was Gewinnbringendes
Ja.
definiert. Klar macht sich da jeder Junge Gedanken und das sind auch da kommt auch wieder diese Ehrlichkeit mit ins Spiel und immer wieder Wasserstandsmeldungen zu geben und das hast du ja auch im Jugendbereich, dass zum einen in diesen Qualifizierungen oder Lizenzierungen musst du deine Gespräche führen und da geht es darum, ehrliches Feedback zu geben und auch den Jungs zu zeigen und Mädels zu zeigen, woran man arbeiten sollte, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, den nächsten Schritt zu machen. Also es geht darum, die Jugendlichen zu begleiten. Wie gesagt, das Schlimmste ist, dass sie am Ende des Jahres aus allen Wolken fallen, weil sie nicht übernommen werden und nicht einmal das Gefühl hatten, okay, der Trainer hat doch immer auf mich gebaut. Das ist für mich kein professionelles und kein pädagogisches Arbeiten. Dass da trotzdem, gerade wenn man mit vielen jungen Trainern jetzt mittlerweile im NLZ arbeitet, das hin und wieder hinten runterfällt, das möchte ich gar nicht. Ich habe die Befürchtung, dass es so ist. Ja, ich weiß, dass ich da immer hinterher war und das beim KSC ein großes Thema war. Und ich glaube auch, dass ganz viel Tränen fließen in solchen Gesprächen oder zu solchen Zeiten an Nachwuchsleistungszentren. Aber auch da zeigen viele Beispiele, die Jugendliche, die es in einem NLZ nicht geschafft haben, weil sie vielleicht auch Spätentwickler waren, dass wenn sie nicht aufgegeben haben, vielleicht über zweiten Bildungsweg, über ein anderes NLZ, vielleicht auch erstmal über wieder zurück in den Heimatverein, trotzdem der Weg nach oben noch möglich war. Und auch das wieder hervorzuheben und das den Jungs und Mädels so mitzuteilen, sich als Aufgabe vom Jugendtrainer. Ja, weil es hört nicht auf. Also die Welt ist gefühlt ja für den Jugendlichen untergegangen nach so einer Meldung, nach so einer Entscheidung. Aber die Welt ist bei weitem noch nicht zu Ende.
Wenn du jetzt das, was wir besprochen haben, ja, so mal Revue passieren lässt und das auf ja drei Punkte mal runterbrechen sollst, welche Tipps du Trainern, also Nachwuchstrainern für ihre Arbeit mitgeben würdest, welche wären das dann?
Zum einen die Liebe und Leidenschaft, die man selbst für den Sport empfindet, den Jungs jeden Tag zu zeigen, dass es einfach das Schönste ist, was man so machen kann. Ich glaube, wenn der Trainer da als Vorbild fungiert und dieses positive, diese Leidenschaft und auch diesen Spaß im Training jeden Tag zeigt oder zwei, dreimal die Woche, dann ist das schon mal ein ganz, ganz großer Punkt. Ich glaube, den einen Aspekt, der mir wichtig ist, dass man eher die Jugendlichen auch dazu entwickelt, dass sie einfach eine lebenslange Lust am Fußball haben. Ob das jetzt als Spieler, als Funktionär oder als Fan ist, nur der größte, also das Schlechteste am Ende des Tages wäre, wenn nach dem Jahr, wenn man jemanden trainiert hat, derjenige gar keine Lust mehr auf Fußball hätte. Dann hat man ganz viel falsch gemacht. Also in jeglicher Form, die Kinder und Jugendlichen zum Fußball motivieren. Und ja, auf diese positiven Aspekte, was mir so wichtig ist, nicht immer ne negativieren, also nicht negativ darstellen und sagen, okay, Druck und Niederlagen und sowas ist alles schlecht. Es ist wichtig, Fehler zu machen, zum Beispiel. Wir sagen den Profis auch jeden Tag, probiert Dinge aus, macht bitte Fehler, weil dann lernt sie. Ja, je mehr ihr im Training die Fehler macht, desto eher habt ihr die Chance, daraus zu lernen und am Wochenende es besser zu machen. Also keine Angst vor Fehlern zu haben, nicht so negativ behaftet zu denken, sondern glaubt an das Positive, seid optimistisch, arbeitet viel und dann steigt 100% die Wahrscheinlichkeit, dass ihr am Ende erfolgreicher sein müsst.
Ja, das finde ich witzig, dass du das mit der lebenslangen Lust zum Fußball sagst, weil ich auch eine Folge mit Loïc Favé aufgenommen habe.
Ja,
Und
kenne ich gut, ja, Leuk.
der hatte auch in der Folge irgendwie gesagt, dass wenn er mit einer Mannschaft anfängt zu arbeiten, zumindest, dass er es zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit immer so gemacht hat, dass er am Anfang erstmal zu denen gesagt hat, ja, ich wünsche mir, dass ihr möglichst lange dem Fußball erhalten bleibt und dann auch mit dieser Logik, dass es nicht zwangsläufig als Spieler sein muss, sondern ja, kann auch Trainer, Schiedsrichter, was auch immer, Funktionär sein. Ja, deshalb da auf jeden Fall eine Überschneidung. Ja,
Das ist schön zu hören.
dann habe ich immer meine Abschlussfrage und die ist, ja, als Trainer, man macht natürlich auch nicht von Beginn an alles richtig, man macht hier seine Fehler so und das reflektiert man dann für sich und denkt sich dann so, ja, das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Von daher, wenn du jetzt den Hörern so eine Erkenntnis sagen könntest, diesen Fehler würde ich jetzt heute nicht mehr machen, was wäre das dann?
Das ist eine harte Frage. Es gibt auf jeden Fall nicht die eine Sache, die ich jetzt berichten kann. Ich glaube, dass ich zu Beginn nicht zu Beginn, ich war die ersten 2 Jahre, war ich Co-Trainer bei der U19 beim KSC und habe dann ab dem 3. Jahr war ich U16-Trainer. Und ich glaube, so in dem ersten, vielleicht auch noch im 2. Jahr war ich sehr emotional Schiedsrichtern gegenüber. Ich glaube, das musste ich lernen. Gerade im Jugendbereich hast du auch junge Schiedsrichter. Und ich war da schon, ja, erwachsen und eigentlich viel zu erfahren, um die eine oder andere emotionale Entgleisung, ja, auch vor den Jungs zu zeigen, weil diese Vorbildrolle habe ich da bestimmt nicht immer so wahrgenommen, wie ich es heute tun würde. Ich sage im Eifer des Gefechts, auch das kann immer noch vorkommen, dass man emotional reagiert, vor allem wenn es um viel geht. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass man im Laufe des Alters und der Erfahrung, zumindest ist es bei mir so, da einen viel besseren Draht den Schiedsrichtern gegenüber hat. Und da habe ich bestimmt, ja, vielleicht das eine oder andere Mal, nicht in der Wortwahl, aber vielleicht in der Lautstärke übertrieben. Und bin mir sicher, dass ich da nicht der Einzige bin im Jugendbereich oder war.
Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, habe das ja oft genug am Platz mitbekommen. Genau. Über mich selbst, also nein, ich würde schon sagen, dass ich meistens recht zurückhaltend bin, aber ich kann natürlich auch nicht sagen, dass ich nie auch mal irgendwie einen Schiedsrichter kritisiert habe. Von daher kennen das, glaube ich, ja, sehr viele. Genau, von daher finde ich auch eine ganz wichtige Sache, weil das glaube ich noch nie jemand in meinem Podcast als Punkt genannt hat, so den Umgang Schiedsrichtern gegenüber. Und ich finde, das ist ein ja total wichtiges Thema. Genau. Dann auch nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank, Jeff, für die Einladung.
Und dann auch nochmal für die Hörer. Ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen. Das heißt, ihr könnt euch auf neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.